angelegentlich der vor uns stehenden Weihnachtstage wollen wir heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, zur Betrachtung nehmen und schlagen dafür Lukas auf, Kapitel 12. Lukas 12, von dem Verse 36 den Anfang. Da heißt es in Lukas 12, Vers 36: Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Soweit Gottes Wort. Wartezeiten sind für uns Menschen immer Prüfungszeiten. Und die Prüfung besteht aber nur derjenige, welcher nicht auf dem Boden des sündlichen Fleisches, wohl aber auf dem Fundament des Glaubens wandelt. Damals, als Gott sich im Fleische offenbarte und der Herr Jesus erstmals auf diese Erde herabkam, da waren es nur ganz, ganz wenige, welche Licht über sein erstes Kommen in ihren Herzen aufgenommen hatten. Das Volk Israel stand damals absolut nicht in der Erwartung ihres Erretters. Zwar kam der Herr Jesus, wie es heißt, in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Die wenigen aber, die auf den Herrn in Israel warteten, hatten oder besaßen eine Sinnesgleichheit, worin sie Gott erfreuten, weil sie den Herrn erwarteten. Aber solches sucht der Herr auch heute noch an denen, und zwar die auf sein zweites Kommen warten. Deshalb heißt es allgemein in unserem Textwort: Seid Menschen gleich, die auf den Herrn warten. Wir können heute nicht mehr warten, dass Gott noch einmal sich im Fleische offenbare. Das ist geschehen. Darauf können wir nicht mehr warten. Das liegt hinter uns. Aber ein gewaltiges Geschehen liegt vor uns, nämlich sein Kommen zur Abholung derer, die ihm gehören. Das, was den Herrn Jesus an den damaligen Wartenden hoch erfreute, erfreut ihn auch heute an denen, so auf ihn harren. Nun besehen wir die damaligen Wartenden aus der Sicht der Menge. So waren es nur ganz, ganz wenige, die den Herrn sehnlichst erwarteten. Es war, können wir sagen, eine Handvoll, eine ganz kleine Schar, gemessen an der Weltbevölkerung, könnten wir sagen, null. Aber namentlich sind sie uns genannt. Der kleine Priester Zacharias und sein Eheweib Elisabeth. Die Jungfrau Maria, die Hirten auf den Fluren Ephratas, den alten Simeon und die Witwe Hanna. Das sind sie. Wir lesen davon im Lukas Evangelium Kapitel 1 und 2 von allen diesen. Betrachten wir die erhabene Größe unseres allmächtigen Gottes, so ist das Häuflein gar nicht erwähnenswert. Aber dennoch teuer in den Augen des Herrn. Aber in den Augen der verlorenen Welt, da waren sie unbeachtet, die auf den Herrn warteten. Da waren sie ohne Bedeutung, diese paar Leute da, von denen die meisten noch alt waren. Den Regenten dieser Welt, wie auch dem hohen Priester und den Schriftgelehrten jener Tage, blieben diese wartenden Getreuen des alten Bundes weitgehend unbekannt. Du hättest ja im Hause des Augustus mal fragen können, wer den alten Simeon kennt. Keiner. Die aber auf ihren Herrn warten, bleiben der Welt unbekannt. Lass uns dieses Wort auch zu Herzen reden. Aber im Himmel sind sie gekannt und wertvoll in den Augen Gottes. Sie sind gleichsam wie ein Überrest Israels, die auf den Herrn warten. Und genauso wie der Rest jener Treuen, von denen im alten Bund geredet wird unter Malachi 3, Vers 16. Da wird von solchen Leuten geredet. Wir wollen sie ganz kurz ein wenig anschauen. Nur ganz kurz. Über welche dort berichtet ist. Da heißt es, weil sie Jehova fürchteten, unterredeten sie sich miteinander. Haben wir da gut hingehört? Sie unterredeten sich nicht mit der politischen Führung. Sie unterrichteten sich nicht mit den Hohen der Religion Israels, sondern unter sich, von denen es heißt, die Jehova fürchteten. Und da heißt es weiter, es ist interessant. Und Jehova merkte auf und hörte. Gott hörte dieses ihr Reden. Er hörte nicht das Reden anderer, auch nicht das jener Hohenpriester und jener Leviten, sondern er hörte das, die den Herrn fürchteten. Und darum nahm Gott auch gar nicht wahr, was man im Opfer, im Tempel als Opfer und an den Gebeten brachte, sondern das, was die wenigen Getreuen für Gott sagten. Das hat mich vor Jahren einmal sehr bewegt. Da finden wir im Neuen Testament einen Mann, der uns namentlich mitgeteilt ist, der auch aus dieser stark religiösen Seite hervorgegangen war, der wegen des Gesetzes sehr genau die Dinge verfolgte und tat. Er war ein Täter des Gesetzes, wie keiner in den damaligen Tagen. Zu diesen seinen gesetzlichen Ausübungen zählte natürlich auch das Gebet. Aber von all diesen Gebeten hat Gott nie geredet. Und erst als Gott ihm in Form des Lichtes unterwegs nach Damaskus erschienen war, und er dann jenen, und Gott dann jenen Ananias senden will, da sagt Gott zum Ananias, siehe, er betet! Hat er nicht vorher gebetet, dieser Saulus von Tarsus? Doch! Aber ab jetzt erhörte Gott Gebet! Weißt du, Bruder und Schwester, solange du noch nicht zur Wiedergeburt gekommen bist, geht dein Gebet nicht weiter als an die Decke. Aber du darfst versichert sein, wenn du dein Leben Christus übergeben hast, Gott erhört dein Gebet. Wir kommen noch einmal nach Malachi 3. Da heißt es, dort wurde ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben. Und da heißt es wörtlich, für die, welche Jehova fürchteten und seinen Namen achten, wir waren in einer Freizeit vor wenigen Wochen, da wurde mir das Gästebuch vorgehalten. Ich soll den Namen reinschreiben wegen dieser Freizeit. Ich habe es dann auch gemacht. Dieses Buch hat natürlich nur Freizeitcharakter. Aber dieses Buch, was man hier dieses Poesie, was man hier angelegt hat, hat weitere Bedeutung. Das ist im Worte Gottes verzeichnet worden. Leute, die nicht beachtet waren in Israel, die schrieben ihre Namen da ein. Es waren nur wenige. Man brachte sie auf einer Viertelseite unter. Aber sie legten dieses Gedenkbuch an. Und Gott hat's bestätigt. Er hat's im Worte Gottes festlegen lassen und dadurch können wir's lesen. Und der nächste Vers im Malachi, Vers 17, da nennt Gott die, die dort drin eingeschrieben waren, sein Eigentum. Das ist interessant. Gott bestätigt das. Darum müssen auch unsere Namen im Himmel angeschrieben sein. Und das geschieht, wenn wir als verlorene Sünder zu Christus kommen. Nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern darum ist Christus in die Welt gekommen, damit wir Rettung haben, ganz persönlich, durch ihn. Israel hatte zwar in den Tagen Jesu noch die Form der Gesetzlichkeit, das wissen wir, die Bibel schreibt viel darüber. Aber Gott hatte keine Verbindung mehr zum Volke. Und das war das Problem. Er hatte keine Verbindung, wie es einstmals war in den Tagen des Königs Salomo, als der Tempel eingeweiht wurde. Vom Herrn aber waren die Wartenden wert geachtet. Das ist das Resultat dieser Mitteilung. Zacharias Gebet und Flehen, von dem geredet wird, am Räucheraltar. Dann die Unterredungen Marias und Elisabeths hochbedeutsam. Dann die Worte der Hirten. Und dann der Lobpreis Simeons und der Prophetin Hanna. Alles das lesen wir im Detail in dem teuren Bibelbuch. Wir müssen es nur lesen, damit wir nicht Unwissende sind. Warum nur waren jene wenigen damals Gott so sehr wertvoll? Ist ja für uns jetzt die Frage. Sie hatten das alles, was der Herr ihnen zu erkennen gab, in ihren Herzen aufgenommen. Und ihr innerstes Verlangen war darauf gerichtet, ihn, den Sohn Gottes, sobald er erscheint, ihn zu empfangen. Und bis es endlich soweit ist, auf ihn zu warten. Das geschah in Israel, noch unter dem Gesetz. Was der damalige Kaiser Augustus, ich habe ihn nicht gekannt, braucht keine Angst haben, red nicht aus der Schule. Was die Schriftgelehrten und was die hohen Priester allesamt geredet haben, es ist längst vergessen. Es ist längst vergangen. Aber was diese wenigen, diese Unbeachteten, die auf Christus Wartenden von der Welt nicht anerkannten, redeten, ist in dem Worte Gottes des Gedächtnisses unseres Herrn eingetragen. Und das bleibt. Weil Gott es hineingeschrieben hat. Werden wir jetzt stille und wenden wir uns einem Augenblick den Hirten zu, so können wir uns fragen, weshalb wird in Lukas 2 so sehr viel von ihnen berichtet. Wer sind überhaupt Hirten? Egal, ob es ein paar Tiertreiber für Kamele oder für Kühe oder für ein paar Schafe oder für ein paar Gänse ist. Wer sind diese Leute? Das ist ja hier die Frage. Weshalb nur wurden sie vom Herrn im Himmel her so gewürdigt, diese wunderbare Botschaft zu erhalten, die da lautet, euch, wem? Dem Hohenpriester, nein! Dem Augustus, nein! Euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Über die Frage der Herrschaft dieses damaligen Jesus von Nazareth brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten. Welcher ist Christus der Herr? Auch als er geboren wurde. Und warum wurden diese Handvoll vor Hunderttausenden in Israel auserwählt, diese Botschaft von Gott her zu empfangen? Es gab doch in Israel jener Tage so viele mit historischem Stammbaum, dem sie aus der assyrischen Gefangenschaft mitgebracht hatten und schon vorher besaßen. Wir denken insbesondere an die Leviten. Es gab doch so viele, die hatten viel mehr Geld und Reichtum in Israel als die armen Hirten da draußen, die nachts auf dem Feld rummachen müssen. Es gab doch in Israel so viele mit hochtheologischer Ausbildung. Warum denn denen nicht? Es gab so viele mit nationalem Ansehen in Israel. All diesen nicht. Und da müssen wir sagen, ist es nicht deshalb, weil Gott in ihre Herzen hineinschaute. Und ihre Herzen passend fand, das Licht der Ankunft seines geliebten Sohnes zu empfangen und aufzunehmen. Gott sah es. Und darum tat er es. Sie waren treu in dem, worüber sie gesetzt waren. Sie hielten Wache über ihre Herde in der Nacht voller Gefahren. Sie gingen treu mit den ihnen Anvertrauten um. Sie erlaubten sich selbst keinerlei Bequemlichkeit, auch schon darum nicht, weil sie keine hatten. Kannst dich mal nachts aufs Feld draußen hinlegen, da weißt du, was das heißt. Sondern sie blieben auf dem Felde, so dunkel auch die Nacht sein und welche Gefahren sie in sich bergen mochte. Sie harrten aus. Es waren Menschen, die da ausharrten. Darin liegt die Bewährung, auch in der Treue vor Gott, in all unserem Wandel. Gott sah und erkannte diese Hirten und Gott erfreute sich an ihrer Treue, ihrer Herden gegenüber. Und darum empfingen sie auch die frohe Botschaft und treu dem ihnen gewordenen Licht gehen sie nach Bethlehem und bekennen sich so zu der kleinen Schar, die den Herrn empfing und dafür von Gott gewürdigt war. Und als sie dann später wieder zurückkehrten, da sagt die Bibel, verherrlichten sie und lobten sie Gott über alles, was sie gesehen und was sie gehört hatten, nach Lukas 2, Vers 20. Das haben die Hirten tatsächlich gemacht. Wir kämen zum nächsten. Weshalb wurde Simeon so hoch begnadigt zu wissen, dass er vor seinem Tode den Christus des Herrn sehen sollte. Und der Heilige Geist ist es, er bezeugt uns, dass er gerecht und gottesfürchtig war, lesen wir. Und dann lesen wir noch etwas über ihn. Und dieser Simeon, der auf den Trost Israels wartete, denken wir an unser Textwort. In den bösen Tagen, damals von allen Seiten umgeben, von dem Verderben der religiösen und politischen Welt, wandelte er, dieser alte Simeon, gerecht und gottesfürchtig. Und ließ sich davon nicht abbringen. Die konnten reden und machen, was sie wollten. wenn andere das teure Wort Gottes und den Namen Gottes verunehrten, er, Simeon, verehrte ihn. Und der Heilige Geist war auf ihm, lesen wir. Das ist interessant. Und dann lesen wir noch etwas über ihn in Lukas 2, Vers 27. Einen Satz, da braucht man ein wenig Zeit, um ihn unterzubringen. Aber so tut's Gott mit uns. Da heißt es, er kam durch den Geist in den Tempel. Ich frage dich heute nicht, wodurch und was dein Beweggrund deines Kommens hier herein war. Aber fest steht, dass der Simeon unter der Führung und der Leitung des Geistes Gottes den Tempel betrat. Ach, möchte das auch in unser aller Herzen so sein, damit Gott geehrt wird durch uns. Simeon war ein Mensch, der da kannte die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und solches, genau solches kennzeichnet auch heute noch diejenigen, die den Herrn vom Himmel her erwarten. Genau das. Und nichts anderes. Was aber die religiöse Welt kennzeichnet, naja, wir können es mit drei Worten sagen, ist das Fleisch. Punkt. Da ist alles ausgedrückt. Ihre Prunkkirchen mit viel Gold und Dome, ihre langen, teuren Gewänder, ihre Riten und ihre Zeremonien und so weiter. Wir könnten jetzt fortfahren. Wir lassen es. Ist nicht unsere Sache. Wir fragen, sind diese Dinge etwa vom Heiligen Geist gewirkt? Mit Sicherheit nicht. Ihre Quelle liegt in der Eitelkeit und dem Gedanken, und ihre Gedanken sind dem Menschen im Fleische entsprungen. Das ist gewiss. Aber Simeons Verhalten, sein Tun, sein Lassen, wurde einzig vom Heiligen Geist bestimmt. In welch einem Gegensatz stand er, der Simeon, in jenen Tagen zu dem Volke Israel und zu dem, was wir in unseren Tagen alles sehen und geboten bekommen. Gott erkannte und schaute in Simeons Herz und schaute seinen Wandel an. Und darum die Verbindung zum lebendigen Gott. Dem Herzen, in welchem Gottes Geist Raum hat, kann Gott seine Geheimnisse offenbaren. Simeon war es, dieser Old Man, nicht mehr beachtet. Er durfte das Kindlein in seine Arme nehmen und Gott mit seinem Herzen loben, wie wir das in Lukas 2, Vers 28 lesen. Ja, und dann wird eine Prophetin Hanna in diesem Kapitel erwähnt. Ganz kurz auf sie eingehend, ist der Mühe wert, um sie recht einzuordnen in die Mitteilungen der Heiligen Schrift, wie Gott solches sieht. Sie kam übrigens in der gleichen Stunde, das fällt uns auf, wie Simeon herzu, und sie lobte den Herrn und redete von ihm, von Gott zu allen, welche auf Erlösung, und jetzt kommt dieses wunderbare Wort, warteten. Die warteten auf Erlösung, wo? In Jerusalem, Lukas 2, Vers 28. Aber auch auf sie, auf diese Hanna, blickte der Herr besonders. Was kennzeichnete sie überhaupt? Dass sie in diese Schar der Getreuen eingeordnet, namentlich bekannt ist. Sie war eine Witwe in hohem Alter, sagt die Bibel. Sie war aus dem Stamm Aser. Und von Aser wird gesagt, weil sie dahin gegangen ist, wo auch der Simeon hinging, da wird gesagt, er sei wohlgefällig seinen Brüdern und er tauche in Öl seinen Fuß. Und wie deine Tage, so deine Kraft. Wir lesen das in 5. Mose 33, Vers 24 bis 25. Und genau solches erfüllte sich hier. Das ist die prophetische Erfüllung dafür, können wir jetzt nicht näher eingehen. Da heißt es, Hanna wich nicht von dem Tempel, in dem sie Tag und Nacht mit Fasten und Flehen diente. Lukas 2, Vers 37. Das war ihre Tätigkeit. Die Hanna ist uns ein gewaltiges Vorbild. Ich möchte es nur sagen. Ihr Platz und ihr Heim war dort. Ja, wo denn? Wovon der Herr Jesus als Zwölfjähriger sprach, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2, Vers 49b. Die verlorene Welt und die irdischen Dinge, wie sie auch heißen mochten, fesselten sie nicht. Warum nicht? Der Herr war es, er erfüllte ihr Herz. Nicht so, als ob sie im Tempel gleich gewohnt hätte. Das meint die Bibel hier nicht. Aber sie lebte dort, in dem verborgenen Leben ihrer Seele. Das meint die Bibel. Und Gott achtete auf sie, weil ihr ganzes Leben dort war, wo Gott seinen Tempel errichtet hatte. Dort, wo sein göttliches Licht leuchtete, durch das Wort der Wahrheit, welches im Tempel verlesen wurde, Tag für Tag. Und weil ihr geistliches Auge ihn schaute, konnte ihr Mund den Herrn preisen. Haben wir das recht mitbekommen? Nun ja, in der Zwischenzeit wissen wir, von diesen Aussagen ist Christus daher nicht allein in Bethlehem geboren, sondern ist auch am Kreuz von Golgatha gestorben. Das ist uns bekannt. Sein Kommen hatte einzig den Zweck, für uns, für dich und für mich, auch zu sterben. Seine Erniedrigung begann mit der Fleischwerdung. Der Jesus war Sohn Gottes. Er wurde Mensch, weil er ansonsten hätte nicht sterben können als Gottes Sohn. Und Christus kam, weil wir von Natur aus alle verloren sind, du und ich. Und er starb, freiwillig, damit wir errettet würden. Das ist sein Wille. Denn Christus, der Herr, hat sich erwiesen als Retter und Erlöser. Denn jeder, der an ihn glaubt, geht darum nicht verloren, sondern erhält und hat dann also ewiges Leben. Wer sich im Blute des Lammes reinwaschen lässt, erhält die Vergebung aller Schuld und Sünden seitens Gottes. Welch kostbares Teil ist uns darum durch Christus zugeflossen. Nicht durch Geld, nicht durch Herrschaft in dieser Welt, nicht durch Religiosität, sondern durch die barmherzige Liebe und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir müssen auf sein Angebot eingehen. Tust du das nicht, was Gottes Wort lehrt, dann gehst du ewiglich verloren, mitsamt dem, was du bisher hinter dir hast. Denn die Errettung in Christo geschieht nicht in Automation. Und zwar, weil wir Christen genannt werden. Nein, nein, deshalb nicht. Deshalb bist du genauso verloren wie irgendein Animist. Irgendwo. Jeder Einzelne ist darum gefordert und muss sich als ein verlorener Sünder erkennen. Und wenn du die Aufrichtigkeit vor Gott nicht hast, ihm, dem lebendigen Gott, zu sagen, Herr Jesus, ich bin ein verlorener Sünder, wenn du diesen Mut zur Wahrheit nicht hast, dann bleibst du ein Verlorener und Verlogener bis in die ewige Verdammnis. Das sage ich hier. Wir müssen vor diesem lebendigen Gott unsere Sünden bekennen. Und das kann nur als ein Verlorener geschehen, wie wir kommen. Und dort müssen wir die Vergebung erbitten. Wenn ich zu stolz bin, erhalte ich sie nicht. Und wir müssen sie im Glauben annehmen. Das heißt ihm, wenn wir das so getan haben, dem Herrn dafür Dank sagen. Wer das nicht tut, der bleibt verloren und ist für die ewige Verdammnis durch Selbstentscheid bestimmt. Und deshalb müssen wir zu Christus kommen und ihm durch diesen Mut beweisen und ihn als ein verlorener Sünder kommend vor ihm erscheinen. Gott wartet auf jeden Einzelnen darauf. Und nur und allein nur die so kommen, werden von Christus, dem Herrn, angenommen. Für diese ist Christus am Kreuz gestorben und erleben die Wohltat der Vergebung und die herrliche Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn Jesus Christus. Was andere, die ihn nicht kennen, nie beurteilen können, nie wissen und nie ahnen können, was auf jene wartet, die ihn lieben. Er, unser Herr, hat die Zusage, wenn du kommst, bereits gegeben, die Zusage deiner Annahme. Ist ja gar kein Risiko mehr drin. Christus, der Herr, hat am Kreuz auch dein und mein Risiko übernommen. Aber wenn du nicht kommst, machst du ihm, wie der Apostel sagt, zum Lügner. Wir brauchen eigentlich nur zu glauben, was Gott geredet hat. dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in dieser Welt geboren wurde, damit wir durch ihn möchten gerettet werden. Und das ist auch die Liebe Gottes zu uns, dass Christus für uns gestorben ist. Wer nicht also zu ihm kommt, wer nicht also tut, tritt seine Liebe mit Füßen und bleibt ewiglich in der Gottesferne. Aber eines müssen wir wissen, es ist gefährlich, mit der Zeit, die Gott in unsere Hand gelegt hat, irgendwelche Experimente zu treiben. Wenn wir den Weg hin zu Christus wissen, dann haben wir ihn zu gehen. Wann? Die Bibel sagt heute, wenn wir seine Stimme hören. Nun für alle, die seit der Gnadenzeit sich haben retten lassen, hat der Herr Jesus seine Wiederkunft angekündigt. Das betrifft uns, die wir mit unseren Sünden als Verlorene zu Christus gekommen sind. Er kommt dann und will uns, wenn er kommt, in des Himmels Herrlichkeit einführen. Das ist ganz klar, dass wir uns jetzt schon riesig auf diesen Augenblick freuen. Das ist ja der Inbegriff unserer ganzen Freude, dass wir nicht mit der verlorenen Welt hier müssen gerichtet werden, sondern dass wir eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi haben und dass wir gleich wieder Herr auferstanden ist, sagt, wird er auch die in Christo Entschlafenen mit sich bringen. Bist du dabei? Du wirst nur dann dabei sein, wenn du in Aufrichtigkeit einen Schlussstrich unter dein irdisches Leben vollzogen, dich als ein verlorener Sünder zu Christus hingewandt hast, ihm deine Sünden bekannt hast und die Vergebung im Blute des Lammes annehmend ihm dafür Dank sagst. Und bereits hat sich der Herr Jesus im Worte der Heiligen Schrift angekündigt, dass er bald kommen wird. Wie damals bei dem Simeon und der Hanna kennen auch die Schriftgelehrten unserer Tage kaum jene, die heute auf das Kommen des Herrn warten. Aber auch wir sind der Welt unbekannt. Noch mehr, die wollen gar nichts von uns wissen. Gottlob, müssen wir gleich dahinter sagen. Und darum bleiben wir der Welt unbeachtet, weil wir das bessere Teil erwählt haben. Weil wir aber unseren Herrn und sein Kommen lieben, stehen wir vor Gott als die Wartenden, wie damals jene kleine Schar. Und hierin sind wir in den Augen unseres Gottes sehr, sehr kostbar und teuer. Wir sind durch das wunderbare Opfer, das Gott in seinem Sohne gebracht hat, ihm so sehr, sehr teuer. Teuer erkauft durch sein Blut. Wir glauben und wir vertrauen seinem göttlichen Wort, dass er wiederkommt. Und wir haben ihn, unseren Herrn, lieb. Warum denn? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und da freuen sich unsere Herzen schon wieder. Ach, dass auch wir die Kennzeichen, die der Herr bei den treuen Überrest fand, an uns tragen möchten, wenn er kommt. Das ist meine Bitte. Das ist auch die Bitte unseres Gottes. Möchte es auch die deine sein. Denn der Geist und die Braut sagen jetzt schon, wie geschrieben steht, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Amen, komm, Herr Jesus. Ich darf zum Abschluss noch einmal unser Textwort lesen, wo es heißt, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wartest du auf den Herrn Jesus, dass er kommt? Oder hast du da noch ein schlechtes Gewissen? Es ist nicht so schlimm, das schlechte Gewissen, wenn du bereit bist, die Antwort auf seine Liebe heute noch zu geben. Tu es doch. Der Herr Jesus hat dich lieb. Er wartet darauf. Darum komm zu ihm. Er will dich reich machen. Er will dich segnen. Lass dich doch lieben. Amen.